Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Wissenschaftspflaster. Diesmal habe ich einen Physikprofessor hier in Graz interviewt, der fast das ganze 20. Jahrhundert Quantenmechanik gemacht hat. Nur, wie ich diesmal endlich geschafft habe, das Aufnahmegerät einzuschalten, war er schon dabei, von Schrödingers Zeit in Graz zu erzählen. Der Erfinder der Schrödinger-Gleichung war ja vor dem Zweiten Weltkrieg kurz in Graz. Aber keine weiteren Vorreden mehr. Bitte, Professor Heinrich Mitter.
Das hat der Hess. Der hat das gemanagt. Der hat gewusst, der Schrödinger ist zu haben. Und deswegen hat er da hier in der Fakultät erreicht, dass der einen Ruf gibt und dann hierher gekommen ist.
Der war vorher in Berlin, oder?
Vorher in Berlin, ja, ja. Und dann in Oxford. Ne? Mhm. In Berlin ist er weg, weil da hat er... Er hatte, wie er den Ruf nach Berlin hatte, hat er gleichzeitig andere Rufe gehabt. Das war gerade, wie die Schrödinger-Theorie groß geworden ist. Nicht? Und da hat er dann in Berlin als Bedingung gestellt, dass er einmal weg darf auf ein Jahr Urlaub, Beurlaubung nach Oxford. Weil er vorher, er hat einen Ruf nach Oxford auch gehabt und den hat er abgesagt zugunsten von Berlin. Und deswegen haben ihm die in Berlin, die Fakultät hat ihm das zugestanden. Weil an und für sich war damals der Paragraph, wer wohin berufen worden ist, der muss erst einmal ein paar Jahre da bleiben und darf nicht gleich wieder weg. Nicht? Aber da war die Ausnahme. Und wie der Schrödinger da gerade gut im Sattel gesessen ist in Berlin, ist die Nazi-Geschichte losgegangen. Und man hat da rein auch jüdische Assistenten der Physik, waren eine ganze Reihe, die wurden sofort hinausgeschmissen und so. Und der Schrödinger hat das nicht mitgemacht, nicht? Er war selber nicht betroffen davon, aber er ist nach... Er hat eben dann gesagt, er darf ja nach Oxford auf ein Jahr und ist da hingegangen, aber das war nur für ein Jahr. Und von Oxford hat er dem Dekan in Berlin geschrieben, dass er nicht mehr zurückkommt, weil in einem Land, wo man solche Maßnahmen gegen Wissenschaftler ergreift, will er nicht unterrichten. Da haben natürlich die Nazis eine Mordswut auf ihn gehabt, weil Schrödinger war ja wer mit dem, dann hat er einen Nobelpreis gehabt. Mhm. Und dann war er hier und dann hat sie ihn hier eingeholt, nicht? Die Nazis das ist auch eine lange Geschichte, mhm. Nicht? Jedenfalls ist er aber dann von hier geflohen mit dem Auto, an die italienische Grenze, hat ein Auto gehabt, mit dem ist er an die italienische Grenze. Dort hat er das Auto stehen lassen, ist über die Berge nach Italien, von Italien sofort weitergefahren in die Schweiz. In der Schweiz hat er den irischen Präsidenten getroffen, den er gekannt hat, weil der ein studierter Mathematiker war. Der hat ihm gesagt, ich baue für dich ein Institut in Irland. Und dann war der Schrödinger noch ein Jahr, glaube ich, in Belgien und dann ist er nach Irland. Mhm. Und dort war er dann den ganzen Krieg. Nach dem Krieg ist er wieder zurückgekommen.
Kann ich mir das, also haben Sie diese Geschichte hier gehört oder später recherchiert?
Das ist alles recherchiert. Also diese Dinge sind alle recherchiert.
Mhm. Ja, die Frage ist, ob man jetzt da so 49 oder so da hier noch drüber gesprochen hat.
Natürlich. So. Ja. Na klar. Ja. Da war der, und aber in der Zeit inzwischen im Krieg war niemand da. Da war ein deutscher Professor, der Walter Wessel, der war aus Deutschland. Und hat den Lehrstuhl, den der Schrödinger gehabt hat, gehabt, nicht? Der Theorielehrstuhl war schon vorher vakant geworden. Aber der hat nicht Quantenmechanik unterrichtet.
Sondern?
Die Quantenmechanik ist einfach nicht gekommen.
Ah, die war noch nicht da.
Hier in Graz
war sie.
Sonst überall in der Welt war sie.
Was sonst war sie, das war ja die wichtigsten Sachen sind 1910, 1920 oder so für die Kanten.
Nein, die Entstehung, die Geschichte war. Oh.
Schrödinger, welches Jahr war Schrödinger-Gleichung oder Nobelpreis?
Nobelpreis war Schrödinger, warten Sie. Der Heisenberg hat in 1932 und der Schrödinger ein Jahr später.
Okay. Wir hätten gelernt Planck'sche Wirkungsquantum, dann De Broglie und dann war Schrödinger. Aber da, Sie meinen, es war ganz anders?
Ja. Mhm. Also zuerst war natürlich Planck, das war der Beginn. Das stimmt schon. Aber dann war von da bis, dann hat es eine lange Periode gegeben, die bis ungefähr 24 oder so, 25 gedauert hat. In der Zeit, da war Bohr, nicht, das großer Fortschritt, das Bohr'sche Modell.
Das Bohr'sche Modell sind die Postulation von Schalen, also die Schalen.
Ja, also dass nur gewisse Bahnen der Elektronen stabil sind, wobei kein Mensch gewusst hat, warum, auch der Bohr nicht. Und das war, dadurch konnte man das Wasserstoffniveaus verstehen, nicht die Bahnen im Wasserstoff. In Wirklichkeit, nach der Quantentheorie, ist das natürlich, der Begriff geht bar. Aber es ist viel Wahres dran an dem Modell. Und dann hat es immer mehr Stückeln von Theorien gegeben. Also die von exzellenten Leuten gemacht wurden. Und beim Bohr haben sie sich dann alle getroffen in dem Bohr'schen Institut. Also der Bohr hat die Quantenmechanik dadurch sehr beeinflusst, dass alle Leute zu ihm gekommen sind und er die Vaterfigur war. Sie mussten oft gegen ihn streiten, nicht? Aber das war natürlich von ihm und von den anderen auch gewollt, nicht? Aber wenn man liest, wer in dieser Zeit alle in Kopenhagen in dem Institut, Bohr-Institut war, das sind praktisch alle, die damals auf diesem Gebiet eine Rolle gespielt haben. Und dann hat's angefangen dann ist innerhalb von wenigen Jahren zwischen 1925 und 27 ist eigentlich, ist wirklich die Quantenmechanik entstanden, aus Punkt, so wie sie ist.
So wie sie ist.
So wie sie ist. Und das hat angefangen mit einer spekulativen Arbeit von Heisenberg, die berühmte Arbeit, die er in Helgoland auf den Klippen geschrieben hat, weil er war damals Assistent beim Born in Göttingen und er hat Heuschnupfen gehabt, das hat er zur Zeit seines Lebens gehabt. Und da hat der einzige Ort, wo kein Heu war damals Helgoland, da waren überhaupt keine Pflanzen, das waren nur Felsen. Inzwischen wächst auch dort ein Gras. Und da hat er dort hingeschickt und dort hat er nichts zu tun gehabt und hat kühne Ideen gehabt, die er dann zurückgebracht hat und sofort dem Born erzählt hat. Und der Born hat sofort erkannt, dass das ein entscheidender Fortschritt ist. Da sind keine Bahnen, sondern das ist eine Algebra stattdessen, nicht? Und die Mutter, der Heisenberg hat aus Experimenten Multiplikationsregeln da sich für diese quantenmechanischen Variablen überlegt, nicht? Und der Born hat ihn sträflich, also der sträfliche Blick ist nicht garantiert, aber der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, das sind die Multiplikationsregeln für Matrizen. Noch nie was davon gehört. Heisenberg hatte tatsächlich noch nie was davon gehört. Weil der ja, ich meine, das waren ja alle solche Genies, diese Leute, nicht?
Spekulativ, was Sie haben das spekulativ genannt, die Arbeit?
Ja, ein bisschen spekulativ ist sie schon, nicht? Aber es ist ganz genaue Physik. Er hat eben die Vorstellung, dass nicht alles, was klassisch eine gute Variable ist, auch in der Quantenmechanik eine ist. Und dass man Regeln für, wie man Spektrallinien zusammensetzen soll oder wie man Energien, dass man die erst einmal finden muss, dass man eben eine neue Mechanik machen muss. Mhm. Genannt dann Quantenmechanik.
Okay.
Und was dann war die weitere Entwicklung so, dass dass diese neue Quantenmechanik innerhalb von eben 2 Jahren oder so ausgearbeitet worden ist. Einmal in Göttingen von Heisenberg, Born und Jordan. Pascal Jordan war da auch dabei. Dann praktisch zugleich in England von Dirac. Der Heisenberg hat seine erste, die Arbeit, da hat er in Dirac in England einen Vortrag gehalten. Und der Dirac ist da drin gesessen, hat dann 2 Fragen gestellt und hat gefunden, dass das eine geniale Sache ist, hat sich zurückgezogen und hat die gleiche Quantenmechanik von einem anderen Ausgangspunkt zugleich mit den Göttingern entwickelt. Aber nicht ohne Kontakt, da sind immer Briefe hin und her gegangen. Mhm. Und dann erst ist der Schrödinger gekommen. Da waren die Arbeiten, die von Dirac und die von Heisenberg, Born und Jordan, die zugleich erschienen sind. Genau genommen war der Dirac sogar eine Woche früher erschienen, aber nur weil die dort schneller gedruckt haben. Und der Schrödinger war damit nicht zufrieden und war der Meinung, das muss falsch sein. So geht das nicht. Und war erst ein Dissident. Und dann hat er, das war Anfang von, also dieses andere war Ende 25 und Schrödinger war in den ersten Monaten 26, hat er dann seine Form mit Wellen und Wellengleichung und so weiter. Und dann, als es auf die Resultate, die man damit ausrechnen konnte, gekommen ist, hat der Schrödinger gemerkt, er kriegt die gleichen Resultate. Mit der algebraischen Quantenmechanik Heisenberg, Born, Jordan hat man die Energieniveaus vom Wasserstoffatom ausgerechnet. Das hat der Pauli gemacht. Ne? Auf eine geniale Tour. Der Dirac hat zur gleichen Zeit das auch ausgerechnet, hat aber das von Pauli gewusst und hat es nur gemacht, um zu zeigen, dass es mit seinem Formalismus auch geht. Und die Art, wie der das gemacht hat, war genauso genial wie die von Pauli. Der Schrödinger hat dann das Gleiche auch herausgebracht. Und wenn das Gleiche aus ganz verschiedenen Theorien kommt, dann muss irgendwas... Und dann hat sich der Schrödinger selber hingesetzt und hat die Äquivalenz bewiesen. Das war dann auch 1926. Also, und von dann an haben alle Leute, Heisenberg, Born, Jordan, alle, wer überhaupt Quantenmechanik betrieben hat, hat dann beide Formalismen benutzt. Oder sogar vorwiegend den Schrödingerschen.
Und haben Sie dann auch gleich in theoretischer Physik promoviert? Das war wahrscheinlich gar keine schwierige Entscheidung zu der Zeit.
Nein, gar keine. Es war deswegen keine, weil die Experimentalphysik, also für mich, später ist das dann anders geworden. Die Experimentalphysik war hier in einem sehr desolaten Zustand. Es war vom Krieg, waren alte Geräte da, nicht? Ein bisschen kaputt war es auch, nicht? Das Zimmer, in dem der Boltzmann gesessen ist, da war eine Bombe hineingegangen, nicht? Das war kaputt. Dann hat man es bald nach dem Krieg wieder aufgebaut, also wie dann Wiederaufbau war. und hat es dann gleich hochgebaut, sodass das Haus seit damals, das der hintere Teil des Hauses, deswegen ist der hintere Teil neuer als dieser.
Oh,
aber das würde fürs unterste Geschoss nicht gelten, aber natürlich bei dem Umbau hat man da alles neu gemacht. Und es waren die Apparate, die da waren, und mit denen ist man ja konfrontiert, wenn man Praktikum macht. Mit denen ist man konfrontiert in der Vorlesung über Experimentalphysik, Grundvorlesung. Und diese Apparate waren so museal und so alt und so mies. Es war ein Wunder, dass man damit überhaupt im Praktikum messen konnte. Und da war natürlich klar, in Theorie war der Urban da, nicht? Ich habe seine Antrittsvorlesung noch gehört, nicht? Er war dann später mein Doktorvater und dann noch später mein Vorgänger hier, nicht? Aber der Urban, der hat natürlich exzellent Quantenmechanik gekonnt. Und sofort, da hat's gar nichts anderes gegeben. Das war ganz klar. Der hat die Kursvorlesung gehalten und da war Mechanik, dann war Elektrodynamik und dann war Quantenmechanik, nicht? So wie man es heute auch hat, nicht? Und dann der Thermodynamik, also statistische Physik. Dieser war damals auch, nur hat der Urban, der hat sehr ausführliche Vorlesungen gehalten, 5 Stunden die Woche. Ich habe auch noch 5 gehalten, nicht? Mhm. Und dann 6 Semester. Mhm. Also nicht 4. Mhm. Aber da hat man Quantenmechanik, das war ganz selbstverständlich. Und die Experimentalphysik ist erst später, wesentlich später, dann viel besser geworden.
Was gab es da eigentlich dann zu tun, so 53? Wie Sie promoviert haben, zu forschen?
Ja, ich habe, meine Dissertation war über, heute würde man das Hochenergiephysik nennen, das war über die Streuung von Elektronen an Kernen, Elektron-Kernstreuung, und das Ziel war damals, die Struktur des Kerns, über die was zu lernen, das war aber erst später, es hat erst angefangen. Für mich interessant war, es hat die neue Quantenelektrodynamik gegeben von Schwinger, Feynman und Tomonaga, also die Feynman-Graphen, und das hat es als Theorie gegeben, und mit der konnte man auch die Elektron-Kernstreuung rechnen. Und dann Strahlungskorrekturen und Bremsstrahlungskorrekturen und diese Dinge dazu ausrechnen. Das habe ich gemacht.
Mhm. Elektronenstreuungen am Kern, da ist wahrscheinlich eines der ersten Hochenergie-Experimente. Auch die ist wahrscheinlich nicht so schwierig zu bauen. So, die Messapparaturen waren schon, hat es Daten gegeben.
Ja, in den USA hat man das gemessen. Nicht? Mhm. Also die Messungen waren alle aus Amerika.
Mhm. Ja. Die interessante Frage, die ich mir irgendwie stelle, wie ich zur Physik getroffen bin, ja, hat man irgendwie so gehört, Physiker reden doch, ja, wir haben jetzt das Standardmodell. Und es funktioniert so gut, es funktioniert eigentlich zu gut. Ja?
Ja.
Und hat eigentlich gerade die Zeit begonnen, die jetzt wirklich schon 20 Jahre dauert,
ja.
Ja? Wo die Leute sagen, es war irgendwie ein Rausch, ja? Es war ein Rausch von Entdeckungen, irgendwie 30, 50, 60 Jahre lang.
Ja.
Ich kenne mich leider noch nicht gut aus, aber ich glaube, die Quantenfeldtheorie und die Quantenelektrodynamik, wie Sie gesagt haben, waren einfach auch noch riesige Dinge, nachdem die grundlegend Dinge gewesen waren, und seitdem ist halt sehr viel Spekulation und man weiß eigentlich nicht wirklich, wo es hin weitergeht. Bis dorthin, was ich im letzten Jahr noch lese, dass Leute, die so zu Konferenzen fahren, wo Daten von CERN berichtet werden, dass Experimentalphysiker und Theoretiker bei den Präsentationen ein trauriges Gesicht machen, weil die Daten die Vorhersagen erfüllen.
Ja. Weil man möchte natürlich gern was Spannendes, Und spannend ist nur das, was neu ist, nicht? Man war gewöhnt, die Quantenmechanik hat die klassische Physik auf den Kopf gestellt, nicht? Also da hat man gesehen, zuerst hat die klassische Physik immer noch als Grenzfall, das ist bis heute richtig, nicht? Aber die eigentliche Physik ist schon die Quantenmechanik. Mhm. Und die vielen Anwendungen der Quantenmechanik, fertig war sie, wie gesagt, 27, nicht? Mit Bohrs Komplementaritätsprinzip und mit Heisenbergs Unbestimmtheitsrelationen. Das war der Abschluss, nicht? Und dann die Mathematiker der Neumann, John von Neumann, nicht? Aber dann ist natürlich losgegangen die Anwendungen. Welche Systeme untersucht man mit der Quantenmechanik? Das hat angefangen mit Festkörper, Gitter, nicht? Flüssigkeiten. Also, die verschiedensten Systeme, Kerne. Zuerst natürlich Atome, dann Kerne. Dann Elementarteilchen, nicht? Aber da dann Quantenfeldtheorie, nicht? Also da war dann klar, ab den Mitte der 30er Jahre, da hat der Heisenberg auch sehr viel Anteil dran, dass es eine Theorie geben muss, bei der die dynamischen Variablen Felder sind. Elektromagnetische Feld, Nuklear, also Kernfeld, Elektronen, Elektron-Positron-Feld und das alles, nicht? Diese Quantenfeldtheorie ist erst einmal eigentlich schon fast alles gut von Heisenberg und Pauli 1929 veröffentlicht worden. Und dann hat man gemerkt, dass es an diversen Stellen divergiert. Das heißt, unendlich kommt raus, wenn man gewisse Dinge ausrechnet, nicht? Und dabei ist es dann längere Zeit geblieben, auch weil der Krieg war und so. Und nach dem Krieg haben dann Schwinger, Feynman und der Monaga einen Weg gezeigt, wie man um das rumkommt. Damit war die Quantenfeldtheorie, und als Beispiel natürlich immer die Quantenelektrodynamik, die Theorie der starken Wechselwirkung und der schwachen Wechselwirkung ist dann auch dazugekommen, nicht? Die Bestandteile, nicht? Mhm. Und das hat dann wieder, da ist dann viel Fortschritt gewesen, weil man sehr viele Sachen ausrechnen konnte. Mhm. Die man vorher nicht ausrechnen konnte.
Sie sind dann beim Heisenberg gewesen, eine Zeit lang?
Eineinhalb Jahr in Göttingen, habe dort mit Heisenberg zusammen, habe ich über Quantenfeldtheorie gearbeitet. Dann bin ich wieder zurückgekommen. Dann war ich ein paar Jahre hier Assistent. Und dann ist das Max-Planck-Institut aus Göttingen nach München übersiedelt. Und ist dort groß aufgebaut, also neues Institut und stark vergrößert und so weiter, nicht? Und dort bin ich dann hingegangen, dort habe ich dann eine Stelle gekriegt und habe dann später in München an der TU habilitiert. Und da war ich am Max-Planck-Institut, wie lange war ich da? 15 Jahre oder so. Okay. Nicht? Also der
Heisenberg war da auch?
Der war der Chef,
ja. Der war der Chef, okay. Ja.
Und ich habe mit ihm über seine Elementarteilchentheorie gearbeitet.
Okay.
Die dann, aus der nichts geworden ist.
Aus der nichts geworden ist?
Nichts, das ist nicht wahr.
Okay.
Also sehr viele Ideen, die dann später in der Theorie der starken Wechselwirkung beim Standardmodell und so überall gang und gäbe sind, nicht? Die sind da, mit denen haben wir da angefangen.
Okay.
Zum Beispiel was die Symmetriebrechung, nicht?
Ja.
Nee, aber das hat uns damals niemand geglaubt, nicht, dass das möglich ist. Da haben alle gesagt, der Quantenfeldtheorie ist das ein Widerspruch, das geht nicht. Wenn die Feldgleichung symmetrisch ist, dann ist die ganze Theorie symmetrisch. Dass das Vakuum nicht symmetrisch sein kann, der Grundzustand, das hat damals niemand geglaubt. Es ist aber so. Aha. Heutzutage ist die gebrochene Symmetrie, das ist
ein Grund. Das war tatsächlich eine von den Schulen
in
der Zeit. Okay.
Ja. Und dann habe ich habilitiert.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass man bei Konferenzen, dass es da angeregte Streitgespräche gegeben hat, so irgendwie?
Um Gottes Willen. Wenn Sie die Geschichte lesen, oder das ist auch dokumentiert, nicht? Mhm. Der Streit zwischen Heisenberg und Pauli, die ja lebenslang Freunde waren vorher. Nicht? Hm. Ich glaube, er will da her. Der Streit, das ist das war furchtbar, nicht? Dann ganz zum Schluss haben sie sich wieder ausgesöhnt, aber.
Okay. Das heißt, die haben wirklich herumgeschrien, oder wie?
Ja, kann man sagen, ja.
Ja?
Der Pauli konnte sehr heftig werden bei Tagungen. Also wenn einer was vorgetragen hat, er war gefürchtet, nicht? Und wenn der vorhin drin gesessen ist, nicht? Natürlich haben alle gekannt und gewusst, wer das ist. Dann war schon der Vortragende vor allem, wenn er ein Jüngerer war, sehr nervös, nicht? Und wenn dann der Pauli angefangen hat mit dem Pauli-Nicken, das war diese Bewegung, so.
Das Pauli-Nicken?
Ja.
Das ist so ein Nicken, das den ganzen Oberkörper
umfasst. Ja, so, er war sehr dick. Und dann hat man gewusst, oh je, dann ist der Vortragende meistens blass und nervös geworden. Und solange es so war, war es noch gut. Und dann ist vorgekommen, dass er plötzlich aufgesprungen ist und gesagt hat, das ist vollkommener Unsinn. Allerdings dann auch gewusst hat, was Unsinn war. Aha. Ich glaube, wir sollen jetzt hier weggehen und müssen uns woanders hinsetzen.
Naja. Also wir versuchen uns gerade vorzustellen, bei den Konferenzen in den 60er, 70er Jahren, wo Pauli und Heisenberg zugegen waren, war es offenbar auch spannend.
Ja, oh ja. Aber auch nicht nur, wenn die zwei da waren, sondern auch andere Theorien haben in den 60er, 70er, 80er Jahren heftige Kontroversen ausgelöst.
Ja.
Die auch so, ich war zum Beispiel, warten Sie, jetzt muss ich mal überlegen, bevor ich habilitiert habe, von München aus war ich ein Jahr in den USA am MIT in Boston. Und in der Zeit hat es heftige Diskussionen gegeben um grundlegende Richtungen, wie man Elementarteilchenphysik überhaupt machen soll. Das eine war die sogenannte S-Matrix-Theorie. Also das waren Leute, die der Meinung waren, man soll gar keine Quantenfeldtheorie treiben. Das hat gar keinen Sinn. Nicht? Sondern man soll nur die S-Matrix untersuchen für Strahlprozesse. Bindungszustände kann man ja auch im Rahmen des S-Matrix-Formalismus, der übrigens vom Heisenberg erfunden wurde während des Krieges, kann man ja auch damit machen, nicht? Und nur das sei die Zukunft. Da hat es, der stärkste Vertreter für lange Zeit war Geoffrey Chu, ein Professor in Amerika, also CHEW, also nicht ein chinesischer Chu, sondern der war ein Amerikaner. Und der und hat eine große Schule gehabt und beheimatet war das Ganze hauptsächlich in Berkeley. Und die andere Seite war Quantenfeldtheorie, nicht? Also Theorie der schwachen elektromagnetischen und starken Wechselwirkung. Standardmodell war noch nicht, aber die Eichtheorien sind dann langsam gekommen, nicht? Aber das waren wirklich zwei Welten. Und wer in der einen Welt beheimatet war, war der Meinung, dass die andere Welt, das wird sterben. Das macht keinen Sinn, nicht? Mhm. Und schließlich und endlich hat sich dann mühevoll die Quantenfeldtheorie durchgesetzt, nicht? Und da sind die Eichtheorien gekommen, das Standardmodell. Das ist natürlich Hand in Hand gegangen mit den Beschleunigern, mit der Experimentalphysik an den Beschleunigern. Nicht? Mhm. Erst einmal ist nichts, wenn nichts weitergegangen ist experimentell, dann sind die Theoretiker gesessen, haben natürlich auch tolle Theorien, immer weiter, immer komplizierter. Nicht? Aber man hat dann Sachen ausgerechnet, wo man nicht gewusst hat, wann das je jemand messen wird. Nicht? Und wenn dann irgendein entscheidendes Experiment, selbst wenn es vorgeschlagen war, das muss man messen und dann kommt entweder das raus oder das. Nicht? Das wird entscheiden, wo es weitergeht. Wenn dann das Experiment 10, 20 Jahre nicht gemacht werden kann, weil es die Apparate nicht gibt oder weiß ich was, nicht? Dann geht halt der Fortschritt auch nicht. Dann werden die Theoretiker immer mathematischer und immer. Also man braucht schon beide Hälften.
Mhm. Die Quantenfeldtheorie hat sich durchgesetzt mit Mühe, haben Sie gesagt.
Mit Mühe, ja.
Wodurch? Weil die ersten Teilchen entdeckt worden sind?
Nein, Teilchen, die sind damals am laufenden Band neue Teilchen, schon lang vorher entdeckt worden, nicht? Aber die S-Matrix-Theorie ist ja auch dafür offen, nicht?
Okay.
Da kann es auch Teilchen geben, aber natürlich, endlich und schließlich gibt es nicht die Felder, die zu den Teilchen gehören, sondern die Teilchen sind ein experimenteller Aspekt, die sind ja alle nicht stabil, irgendwann haben sie eine endliche Lebensdauer und ganz wenige sind nur stabil, nicht? Und man beschreibt eben Wechselwirkungsprozesse zwischen den Teilchen, wie man sie dann im Experiment an einem Beschleuniger beobachtet. Die beschreibt man dann eben mit einer S-Matrix. Da kommen eben dann Pionen vor, durchaus, nicht? Sind dann Pole in der S-Matrix oder so. Nicht? So geht das. Mhm. Und das war als Alternative zur Quantenfeldtheorie. Da hat es eine Zeit gegeben, wo die Mehrheit der Physik, der theoretischen Physiker, der Meinung war, das ist der Weg. Mhm. Und dann später, dann ist das langsam, hat sich das andere dann wieder, ist das andere dann wieder gekommen.
Okay, das ist, also die S-Matrix, das ist sozusagen auch die Heisenbergs Version von der Teilchenphysik, die dann ein bisschen, also die dann weniger Bedeutung gefunden hat, was Sie vorhin schon erwähnt haben, weil Sie haben gearbeitet bei Heisenberg.
Ja, mit bei ihm weniger. Ja, na, ich habe S-Matrix-Theorie nicht, ich habe nicht mit S-Matrix-Theorie gearbeitet. Der Heisenberg hat selbst die S-Matrix-Theorie im Krieg entwickelt und erkannt damals, und alle Grundlagen waren für das, haben andere natürlich dann auch weiterentwickelt, nicht? Also nicht alles nur von ihm, aber das meiste. Die Grundidee auf jeden Fall. Und dann hat er selbst, wie er dann seine Elementarteilchentheorie probiert hat, war aber dann der Meinung, nein, man muss doch einen Hamiltonschen Formalismus oder irgend sowas also Feldtheorie treiben. Ne?
Okay, also
und dann hat er wieder Quantenfeldtheorie getrieben. Wenn
er potenzielle Energie hat,
ja,
möchte er schon benutzen.
Ja. Mhm. Und das, weil wenn man das relativistisch will, dann sind das Felder, nicht? Mhm. Und dann gibt es die Frage Symmetrien, nicht? Und ja.
Genau, also deshalb, wie viel Hochenergie, vielleicht darf ich die eine Frage einmal an Sie richten. Wann ist es eigentlich wirklich klar geworden, dass es für die Quantenmechanik notwendig ist, dieses von Skalaren und Vektorfeldern von diesem Konzept ein bisschen abzuweichen und diese Quantenfeldtheorie zu machen? Was war da eigentlich, also oder was ist da eigentlich passiert?
Ja, das war bald nachdem die, also wie man auf Felder überhaupt gekommen ist, ja, nicht? Ja, das war bald nach der Entwicklung der Quantenmechanik, also 1900, in den 1928 vielleicht so ungefähr, 28, 29. Da hat man erkannt, dass man, wenn man eine relativistische Theorie machen will, mhm, und das musste man ja, nicht? Die Quantenmechanik war zunächst eine nicht-relativistische Theorie. Mhm. Und dann ist aber schon dadurch, dass Dirac das Elektron, das Antielektron, das Positron vorgeschlagen hat, nicht? Dass es also ein Antiteilchen zum Elektron geben muss, das positive Ladung hat, nicht? Und das als Folge der Relativitätstheorie, als Folge der Dirac-Gleichung, die relativistische Gleichung war, also mhm, im Gegensatz zur Schrödinger-Gleichung.
Ich habe das so verstanden, die relativistische Schrödinger-Gleichung, die hat immer zwei Lösungen. Und eine davon war sozusagen für das Elektron und die andere für das irgendein anderes, sozusagen gespiegeltes, aber eben.
Also das, ja, aber eigentlich kommt diese mehr oder minder Gleichwertigkeit, aha, die kommt mit der Dirac-Gleichung heraus. Aha. Und ist dort die Eigenschaft eines Objekts, das spinneinhalb hat. Mhm. Die relativistische Schrödinger-Gleichung, die gibt's ja auch, nicht? Die Kleingordon-Gleichung. Kleingordon, der Schrödinger hat sie vor den kleinen Gordon gehabt, nicht? Und hat sie dann nicht verfolgt, Gott sei Dank, nicht? Weil er gemerkt hat, weil er aus der dann ausgerechnet hat ein Spektrum und das hat nicht gestimmt beim Wasserstoff. Nicht? Weil man weiß, dass die Gleichung ist für Spin 0, nicht? Und das Elektron hat halt einen Spin, nicht? Und dann hat er die nicht-relativistische Gleichung genommen als nächstbesseres, nicht? Aus seiner Idee, eine Wellengleichung, so kann man ja damit spielen, nicht? Und eine nicht-relativistische. Und da ist alles gut gegangen. Nicht? Und dann später haben die Leute dann gesehen, ja, es gibt natürlich, aber da war zuerst die Theorie von Dirac für Spinnenhalb und da hat es Teilchen und Antiteilchen gegeben. Da ist das erste Mal das hereingekommen und dann haben sich Heisenberg und Pauli hingesetzt und haben gesagt, jetzt wollen wir mal schauen, was ist in einer relativistischen Theorie, in einer relativistischen Quantentheorie, welche Variablen gibt es da? Die Quantentheorie fängt an, ist eine Hamiltonsche Theorie, nicht? Es gibt immer eine Hamilton-Funktion. Gut, man kann dann Lagrange auch machen, aber es ist die Quantenmechanik als solche ist eine Hamiltonsche Theorie. Und was gibt es da an Hamilton, was kann man für Hamilton-Operatoren nehmen und vor allem welche Variable? In einem Hamilton-Formalismus, das wissen Sie aus der Mechanik vielleicht, da muss es generalisierte Koordinaten geben und generalisierte Impulse. Nicht? Und die müssen zueinander kanonisch konjugiert sein. Das heißt, in der Quantentheorie, sie müssen dann so Tauschungsrelationen haben, nicht? Mhm. Und wenn Sie das jetzt mit einer, zum Beispiel mit der Dirac'schen Theorie mit sowas machen, dann kommen Sie dazu, dass man nicht mehr ein Teilchen, so wie in der nicht-relativistischen Quantenmechanik, nehmen kann, sondern dass das dann die Verallgemeinerung davon, die notwendige Verallgemeinerung ist zu einem Feld, dass dann die Variable, die sozusagen die Rolle der Koordinate spielt, oder der Koordinate sind mehrere, nicht? Das sind dann die Komponenten der Feldstärken. Also vom Dirac-Feld, Psi, Dirac, ich weiß nicht, welchen Buchstaben Sie gerne haben, nicht? Und vom Photonfeld, das A, das Vektorpotenzial, nicht? Und vom Kern, vom Nukleon, das gibt auch irgendeinen Buchstaben einführen. Mhm. Aber ein Feld, das heißt eine Größe, die von Raum und Zeit abhängt. Mhm. Das ist einfach die Quantentheorie, die man dann machen muss. Und die ist hingeschrieben worden von Heisenberg und Pauli 1929 in mehreren Arbeiten. Und seit damals, und die haben dann, es war, stellenweise könnte man sagen, wo es zu optimistisch war, nicht? Die haben nämlich da glatt hineingeschrieben, das wird auch später einmal für die Gravitationstheorie gehen, nicht? Was man bis heute noch nicht kann, nicht? Ja. Und so weiter. Aber gut, aber jedenfalls für Elektronen, Positronen, die Eichinvarianz, die Folgen der Eichinvarianz, das steht alles bei Heisenberg und Pauli. Mhm. Nur dann hat's halt, dann etwas später ist man draufgekommen, dass man, dass jedes, wenn man dann ein Teilchen, ein Elektron beschreiben will, dann hat das eine unendliche Selbstenergie.
Ah, okay.
Und dann ist, so ist dann, über diese Divergenzen ist dann die Geschichte schließlich nach dem Krieg dann,
okay.
Schwinger, Feynman, das war die Renormierung als Konzept.
Darf ich da noch fragen, warum haben Sie für Ihr Buch entschlossen, das Quantentheorie zu nennen und nicht Quantenmechanik?
Weil für mich sehr wichtig war, und das ist was, wenn man Quantenmechanik sagt, dann, ich meine, man darf alles sagen, was man will, nicht? Aber die Quantentheorie ist eine Theorie von Systemen, die weit über das hinausgeht, wenn man, was Mechanik ist, nicht? Die Mechanik befasst sich mit Teilchen, nicht? Mit starren Körpern und mit Continua, nicht? Also gut, wenn Sie das alles mitnehmen, ja, mhm. Dann dürfen Sie auch Quantenmechanik sagen. Aber elektromagnetische Felder, was ist mit Feldern, nicht? Die Quantentheorie ist, muss prinzipiell auch eine Quantentheorie für Felder sein. Zum Beispiel, also ich habe in dem Buch nur nicht-relativistische Quantentheorie drin, aber es gibt ja auch nicht-relativistische Schrödinger-Felder, nicht? Es gibt Elektronen bei kleinen Energien, nicht? Aber da kommt, die man auch feldtheoretisch behandelt. Mhm. Und so, sogar muss, wenn's, also für sehr viele Phänomene, für in der Festkörperphysik zum Beispiel, wird das exzessiv betrieben. Mhm. Und die Quantenmechanik ist natürlich, die Quantentheorie ist auch eine, auch Festkörperphysik, die passt da auch hinein, nicht? Mhm. Und deswegen,
okay, ist größer als dieses spezielle Gebiet der Mechanik, was sich
mit
dynamischen Prozessen im Raum auseinandersetzt. Auf irgendeine Art. Ja. Dann eine große Sache, die ich mir vorstelle, dass ihr während ihrer Arbeitszeit irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist irgendwie das Umfeld des Kalten Krieges. Der großen Achse zwischen Russland und dem Westen, den Theoretikern in Russland, den Theoretikern im Westen.
Ja.
Ich habe von vielen Leuten gehört, die auch in den 70ern jung waren. Das war schon ein alltagsbestimmend, dieser Kalte Krieg.
Ja, natürlich.
Das war eine große Idee.
Natürlich, zum Beispiel, da hat es dann immer wieder, ich meine, in Russland war ein Diktatur, vor allem der Stalinismus war, das war genauso wie der Hitler, nicht? Also das war da, und dann später, gut, ja, da war dann Brezhnev und da waren dann diese Nachfolger Stalins, aber es war immer eine Diktatur. Ich kann mich noch erinnern, ich musste diese Schladminger Wochen auch oft genug organisieren, nicht? 15 Mal hat's der Urban gemacht und als sein Nachfolger habe ich mir dann gedacht, habe ich das geerbt sozusagen? Und ich habe es 15 Mal gemacht, weil ich mir gedacht habe, also mehr muss ich nicht, übertreffen muss, will ich ihn nicht. In dieser Zeit, als ich das gemacht habe, war jedes Jahr ein spannendes neues Ereignis. Aus welchem Ostland kriegen wir das erste Mal einen Teilnehmer, der heraus darf zu dieser Tagung? Nicht? Mhm. Die Tricks, die man da angewandt hat, mit denen der Urban schon angefangen hat und die ich dann aber natürlich fortgesetzt habe, die Tricks, mit denen man gearbeitet hat, um aus einzelnen Ländern, wo das Regime streng kommunistisch war, Leute für seine Tagung herauszukriegen, und zwar junge Leute. Das große Teilnehmer sollten ja, heute würde man sagen, Graduate Students oder sowas sein, nicht? Doktoranden, Diplomanden, ja auch, wenn sie gescheit sind, nicht? Und dann junge Assistenten, gleich bald nach der Promotion, nicht Oldies, die Vortragenden, das mussten sehr Prominente sollten möglichst. Wenn die dann jung und außerdem gut waren, dann umso besser, nicht? Solche haben wir auch gehabt. Den Ed Hooft und weiß ich, wie viele Nobelpreisträger, wie sie
das
hier.
Das war der bürokratische Aufwand war.
Ja, nicht nur der bürokratische, die durften einfach nicht.
Okay.
Nicht? Das ist einfach vorbei. Und wenn man dann Tricks gehabt hat, zum Beispiel ein Trick war, dass man Leute gekannt hat, auch ältere, also Professoren, die beim Regime sehr angesehen sind, die also Akademiemitglieder sind, das ist in diesen Ländern sehr viel gewesen, nicht? Ein russisches Akademiemitglied, der hatte Dienstwagen und Chauffeur, nicht? Und Villa, also Datscha, nicht? Aber wenn man dann solche gekannt hat, von denen man aber gleichzeitig gewusst hat, dass sie einsehen, dass es für die jungen Leute gut ist, wenn die dann einmal eine Woche oder 10 Tage Kontakt mit denen aus der anderen Hälfte haben. Und zwar rein über Physik, nicht über Politik. Nicht? Und solche Leute hat man dann in jedem Land halt finden müssen, nicht? Dann eventuell hinfahren, mit denen reden oder schreiben und ihn einladen, einmal zu einem Vortrag. Ja. Mhm. Also so Kontakt haben. Nicht? Mhm. Und dann ist es dann so gelaufen, dass in diesen Ländern dann diese Professoren, diese Akademie, die sind dann vom Regime gefragt worden, sollen wir dort einen hin? Oder wenn einer, wir haben Leute ausgesucht und haben dann gesagt, der sollte kommen, oder er hat sich beworben oder so. Und wir würden den gern da haben. Dann sind die gefragt worden, darf man den rauslassen? Und dann, wenn die Antwort ja war, durfte der. Mhm. Es haben gleichzeitig, ohne dass wir irgendeinen Druck je gemacht hätten, alle diese jungen Leute gewusst, sie dürfen bei der Winterschule nicht abspringen.
Okay.
Nicht, also die haben natürlich gewusst, wenn das erste Mal einer hier untertaucht und dann irgendwo in den Westen, nicht, dann darf nicht wieder einer raus. Mhm. Nicht? Das haben sie alle gewusst. Und was man da so alles erlebt hat, das ist auch eine Geschichte.
Also das heißt ja nicht, dass es niemand wollte.
Natürlich, es ist eine ganze Reihe, weiß ich, die sind dann wieder zurückgefahren und dann irgendwann ein halbes Jahr später irgendwo anders irgendwie raus, nicht? Ah. Und haben aber dann schon einen Kontakt vielleicht gehabt oder so. Nicht?
Okay. Ja, faszinierend.
Ich kann mich erinnern, es war in meiner Zeit, da Schladming-Zeit, wie das erste Mal ein Professor als Vortragender zur Schladming-Schule durfte. Das war der Slavnov. Das war damals ein sehr prominenter Quantenfeldtheoretiker, der über Renormierungskriterien und Eichenvarianz und solche Sachen gut Bescheid gewusst hat und eine sehr gute Vorlesung gehalten hat. Aber vorher hat nie ein Russe raus dürfen. Mhm. Nach Ungarn durften sie.
Ja.
Und Rumänien, das war so eine eigene Sache. Das war besonders, Ceausescu Rumänien war. Aber ich habe dann auch einmal, das erste Mal zwei dürften da zwei raus.
Okay.
Und dann, von dann an ist es gegangen. Wenn einmal der Durchbruch sozusagen erzielt war, dann im nächsten Jahr hat man dann schon wieder sagen können, naja.
Ja, gibt es noch was, was Sie gern sagen, also erzählen, was Sie so sehen?
Ich schreibe ja hier und da Erinnerungen an meine Jugendzeit.
Sie schreiben Bücher, also ein Buch? Nein.
Nein.
Also
bis jetzt ist das, weil das sehr politisch. Das ist sehr politisch.
Okay.
Hab bis jetzt nicht nur. Aha. Nicht, das ist einfach, was ich erlebt habe, und aber das der Hauptaufhänger ist schon das Politische. Nicht?
Okay.
Und also, bis jetzt habe ich das so. Das ist
Ende des Krieges, Nachkriegszeit.
Im Krieg hauptsächlich. Von erster Jugend bis also der Teil, der, wie ich da das Ende des Krieges, das letzte Jahr überlebt habe und dann die russische Besatzung und das habe ich, das ist schon fertig. Mhm. Aber ich denke nicht dran, so das als Buch oder was weiß ich zu veröffentlichen. Okay. Wen interessiert denn das? Das wird ja keiner lesen, nicht? Wer druckt das und wer liest es dann? Nicht? Bis jetzt ist das so, dass ich das auf einer Webseite habe.
Und
ich habe ein paar Leute, von denen ich der Meinung bin, die werden das vielleicht gern lesen. Denen habe ich es geschickt. Aber mehr ist das nicht.
Aber man hat ja eine gewisse Art von politischem Bewusstsein haben müssen, um zu wissen, dass man... Also das war ja eigentlich ungewöhnlich. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie wirklich als Junge von Ihren Eltern bekommen, na gut, Nationalsozialismus,
ja, das ist
keine gute Idee.
Das ist, durch meinen Vater gewesen. Nicht? Mhm. Das sowas war damals, es war damals vollkommen normal. Ich war ein Kind, wie die Nazis gekommen waren, 9 Jahre alt. Nicht? Mhm. Da war das vollkommen normal, dass man für das Regime begeistert ist.
Ja.
Das war die große, große Mehrheit. Dagegen waren eigentlich nur Leute, die politisch anders organisiert oder die Anhänger anderer politischer Richtungen waren.
Ja.
Und mein Vater war das.
Okay.
Nee?
Ja.
Der war seit den 20er Jahren ein Sozialdemokrat, mit Parteimitglied und weiß nicht. Mhm. Mhm. Gut, dann mit dem Dollfuss, also mit vier, wo jetzt gerade das Gedenken ist, nicht? Und den Dollfuss, da ist die Partei ja dann verboten worden. Nicht?
Die Sozialdemokratische.
Ja, und dann war sie, bei den Nazis war natürlich auch verboten.
Ja. Ja, also und hat sie das politische Bewusstsein, hat sie das dann weiter auch noch beschäftigt, dann vielleicht als Rektor oder so? Oder sie haben ja dann noch ja durchaus sicher Einfluss gewonnen oder so interessante Zeiten noch gehabt hat.
Ja, also als Rektor habe ich, mein Gott, als Rektor war, ich bin, weiß Gott, wie ich beworben habe, mich ja noch nicht. Mhm. Ich war ja der Notnagel. Mhm. Ich war, es waren drei Kandidaten. Ich habe mich zuerst immer hier gewehrt, dagegen Dekan, zum Dekan gewählt zu werden. Nicht? Mhm. Wenn man lang genug wo Professor ist, blüht einem das. Nicht? Mhm. Dagegen habe ich mich immer gewehrt, nicht? Weil meine Frau gesagt hat, das geht nicht noch. Ich war einmal in Tübingen, wo ich vorher Professor war, war ich Fachbereichsdekan. Und das habe ich so viel Arbeit. Da hat meine Frau immer diese langen Sitzungen, das macht sie nicht mehr mit. Okay. Und dann habe ich das hier gesagt. Nicht mehr. Aber dann ist es darum gegangen, dass ich Rektor werden sollte. Beziehungsweise, dass die naturwissenschaftliche Fakultät Kandidaten gebraucht hat. Okay. Und da, weil es hat damals dieses Rat gegeben, das sogenannte, dass die Fakultäten einander ablösen in der Person des Rektors. Mhm. Nicht, das übrigens seit Josef II. Oder wann hat es das gegeben? Ist das, also das 19. Jahrhundert frühen ist es, glaube ich, aufgekommen, oder noch früher. Mhm. Also so, ja. Nicht? Und da waren die Naturwissenschaftler dran. Es waren auch Bestrebungen, das zu durchbrechen, nicht? Und dann hat man gesagt, ja gut, aber wir müssen die wählen, das war so ein Wahlgremium, nicht? Die müssen eine echte Wahl haben, also werden wir drei Kandidaten vorschlagen. Nicht, wo, aber der Fakultät vollkommen klar ist, wer der erste Kandidat wäre, den man eigentlich wirklich will. Und die anderen zwei müssen halt da auch noch die Liste füllen, nicht? Ich kann Ihnen sagen, wer das war. Ich habe mit der erste Kandidat war, mit dem bin ich seit Assistentenzeiten befreundet, den gibt es schon, das ist der Sepp Schurz, nicht? Der ist längst auch im Emeritus und so, war lang Professor hier für physikalische Chemie. Und wir waren sehr gut miteinander, nicht? Seit Assistentenzeiten und so, nicht? Und der zweite war der Haupt, der Astronom, den vielleicht noch, den gibt es ja auch noch. Nicht? Und ich war dann an dritter Stelle, nicht, weil sie gesagt haben, jetzt brauchen wir noch einen. Also du warst schon Dekan in Tübingen, da kann man sagen, du warst Dekan. Nicht? Der Haupt war auch vorher Dekan, aber hier. Und also schön. Und dann ist die erste Wahl, bei der ersten Abstimmung war keine Mehrheit, nicht? Jetzt musste dann eine Stichwahl sein zwischen denen mit den höchsten Stimmen. Oder dritte war es erst der dritte, ich glaube, es war erst der dritte Wahlgang oder was. Jedenfalls war dann noch, dann hat noch der Amtsvorgänger, der Freisitzer, der hat dann noch gesagt, er lässt sich wieder wählen. Das hat er nur gemacht, er war der Meinung, es muss ein Naturwissenschaftler werden. Aber wenn er sich wieder wählen lässt, dann wird er so viel stimmen, dass die Gegenrichtung zur naturwissenschaftlichen Fakultät nicht genug Stimmen hat. Okay. Und so ist das dann auch ausgegangen. Und dann war auf einmal ich übrig. Warum, weiß ich nicht. Also warum die nicht den Schurz gewählt haben, weiß ich nicht. Oder den Haupt.
Naja, ich meine. Theorie. Irre ich mich oder habe ich da mal eine Rede mit dem, die Theorie im Titel hat?
Ja, freilich, das ist meine Inaugurationsrede.
Den Inhalt konnte ich leider überhaupt nicht entdeckt, nicht mehr finden, aber der Titel war spannend.
Also, von mir können Sie eine Kopie nicht haben, weil ich nur mehr eine habe. Aber ich kann Ihnen, aber Sie können natürlich, an der UB müssen Sie es haben.
Das wahrscheinlich, ja.
Das sind die Inaugurationsreden der aller Rektoren, oder praktisch, würde ich wohl sagen, aller, nicht? Erscheinen ja im Druck. Ja. Da gibt es, ja, da müssen wir Inaugurationsreden schauen. Dann müssen Sie meinen Namen suchen.
Ich hatte ja gehofft, dass es dabei wirklich darum geht, um die Rolle von Theorie im Leben oder in der Forschung.
Nicht ganz. Der genaue Titel ist über die Bedeutung von Theorien heute.
Genau.
Und das, also heute war natürlich vor 25 Jahren jetzt, nicht?
Das wäre dann...
Das war zum Jubiläum, also okay. Ich muss das Jubiläum.
Vor 25 Jahren, das wäre.
Also.
89.
Warten Sie, also das Universitätsjubiläum war. Warten Sie mal, 14. 1500, ja, 83. Mhm. 1585.
Die Bedeutung von Theorie heute.
Ja, und der Titel, den habe ich sehr bewusst gewählt, denn ich habe, da kann ich nichts dafür, als Rektor und als Physiker einen einzigen Vorgänger gehabt an dieser Uni. Und das war der Boltzmann. Mhm. Ausgerechnet der berühmteste Mann, der je hier Physik betrieben hat. Das ist wirklich, ich meine, diesen Maßstab, das ist der, ich kann überhaupt nichts dafür. Mhm. Und der Boltzmann war 100 Jahre ungefähr vor mir Rektor. Und der hat, wie er aus Graz weggegangen ist, oder war das als Rektor, das weiß ich nicht. Jedenfalls gibt's von ihm eine Rede über die Bedeutung von Theorien. Und da ist aus seiner Sicht, was eine Theorie soll, was sie können soll, nicht? Und diese Rede ist sehr interessant, das ist sehr interessant zu lesen. Da gibt's von Boltzmann aus den gesammelten Werken gibt es die, populäre Schriften. Mhm. Die gibt es als eigenen Band unter seinen gesammelten Werken. Und da ist das drin. Mhm. Da ist auch diese herrliche, nebenbei bemerkt, diese herrliche Geschichte über die Reise eines deutschen Wissenschaftlers in Eldorado. Über die Reise
nach Nordkalifornien ist das.
Ganz Kalifornien, bis okay. Mount Wilson.
Das Eldorado.
Ja. Mhm. Ja, er war überzeugt, dass das, was da über Theorie ist, und auch seine Erlebnisse, ist ganz herrlich. Mhm. Sehr humorvoll geschrieben. Mhm. Und sarkastisch angestellt. Aber da steht das auch über die Theorie, nicht? Aber da kommen dann so Bemerkungen vor, auch wer in der Theorie nur die zu melkende Kuh schätzt, muss sich über ihre Bedeutung im Klaren sein, nicht? Oder so.
Okay.
Und ich habe dann mir angeschaut, was ist zu dieser Zeit, dass ich diese Rede gehalten habe. Wie geht man da mit der Theorie um, nicht?
Und was? Was war?
Aber natürlich nicht jetzt in zu tiefe fachliche Details, nicht? Mhm. Sondern nur Theorie im Gegensatz zu Experiment, nicht im Gegensatz zu, ja, wie steht es sozusagen philosophisch mit der Theorie, nicht? Wie steht es Gegensätze, die ich damals also gesehen habe mit dem Feierabend, die Ideen von dem. Anything goes und solche Sachen.
Okay, also Sie waren nicht mit der Anything goes,
nein.
Waren Sie nicht sehr befreundet.
Oh nein,
nein?
Da habe ich stark die Gegenstellung genommen.
Ja, was ja auch spannende Zeit ist, 94 gegen Anything goes zu sprechen, weil der ganze Rest der Welt hat über Anything goes gesprochen.
Ja, ja.
Das war die Postmoderne, Anything goes war, ja. Was man da gesagt hat, ne? Ja. Nein, 85, nein, war es ja. Noch nicht so. 85 noch nicht. Stimmt, das war noch vor der ganzen Geschichte. Was ist eine Theorie? Theorie sind Ideen. Theorie ist ein Konstrukt. Was ist eine Theorie? Ja,
schon Ideen, nicht?
Sind Ideen?
Also schon etwas, was im Kopf vorgeht, nicht? Aber was natürlich hinterfragt und festgemacht an der Wirklichkeit sein soll, nicht?
So, okay. Mhm. So, Theorie sind Ideen, die mit der Wirklichkeit was zu tun haben.
Das ist, ja.
Das ist notwendig.
Mhm. Ja, also festgemacht sind.
Festgemacht,
ja. Okay. Ja. Irgendwie auch festgemacht sind.
Mhm. Und die Bedeutung von Theorie heute, also was, wenn Sie irgendwie, einer der Gründe, warum Sie gedacht haben, das ist jetzt zu sagen, ist wegen dem Feynman? Oder warum haben Sie das gedacht, Sie müssen das jetzt sagen?
Nicht Feynman.
Also wegen
Feierabend.
Feierabend.
Ja, nein, das war eins, das war nur eins. Okay. Nicht? Also es war nicht, ob die Strömungen da, also das und dann diese ganzen, diesen ganzen, die Modeerscheinungen, ja. Ein bisschen sogar auch gegen Grün, nicht? Aber nur gegen grüne Ideologie, nicht? Also die zu große Ideologieverhaftetheit, wo man sich dann gewünscht hätte, also jetzt schaut euch einmal die Wirklichkeit an, nicht?
Okay.
Nicht?
Ja. Wobei natürlich bei allen ideologischen Bewegungen das Wort Theorie auch eine große Rolle spielt. Kritische Theorie.
Ja, das Wort
Theorie schon. Theorie des Kapitals.
Ja, das Wort schon.
Oder, ja, das Wort schon. Okay, das ist nicht Theorie, sondern was anderes. Gut. Ich meine, also wir machen wir reden gern über Theorie. Auch über soziale Theorie, also so Theorien über wie die Gesellschaft funktioniert, Theorien über
wie sie funktionieren
philosophische
soll.
Theorien, Theorien davon, wie sie funktionieren soll. Ja?
Ja.
Die sind ja nicht immer vergleichbar mit wissenschaftlichen Theorien, also weil es nicht immer wirklich Experimentiermöglichkeiten gibt. So Evidenz kann man ab und zu finden, aber halt oft sehr wenig nur, also wenige Hinweise und Indizien. Aber weil das Experiment ist bei Sozialwissenschaften oft schwierig, außer für kleine, also wirklich wie sie an Einzelpersonen verhält, da kann man Experimente machen. Ja.
Ja, ich bin nicht einmal so sicher, Experimente.
Mhm.
Gut, wenn man Experimente hat, die wirklich was aussagen, dann ist es gut. Nicht? In der Physik ist man in dieser beneidenswerten Lage, obwohl auch nicht überall.
Mhm.
Wenn Sie Kosmologie treiben, zum Beispiel physikalische Kosmologie, ja, das Universum können Sie nicht experimentell noch einmal ablaufen lassen, nicht? Vielleicht ein bisschen anders oder so, nicht?
Mhm.
Sondern da müssen Sie schon damit leben. Aber natürlich, deswegen kann man trotzdem eine sehr gesunde physikalische Kosmologie machen. Gibt auch das Standardmodell für das kosmologische Standardmodell, gibt es auch nicht nur das in der Teilchenphysik, dort heißt es auch Standardmodell. Und es ist die Frage, ob das oder ob nicht, oder ob Strings oder ob was immer. Nicht? Aber natürlich hat es nur einen Sinn. Also ist das nur dann eine Theorie, welche immer das auch ist, die an der Wirklichkeit festgemacht ist, wenn es irgendwo observable Dinge gibt, die man prüfen kann.
Ja.
Nicht? Also wenn man zum Beispiel, es gibt viele Sachen, vielleicht bin ich da zu alt, wo mir Prüfmöglichkeiten wenig wahrscheinlich erscheinen. Ja. Nicht?
Man macht es trotzdem.
Man macht es trotzdem, nicht? Weiß ich, mit den Multiversen die Geschichte, nicht? Oder solche Dinge. Nicht? Auch eine Zeit lang war es auch mit der Stringtheorie so, nicht? Also, Ein bisschen ist es immer noch so. Wird man die eines Tages, wird's da eines Tages experimentelle Daten geben, an denen man sagen kann, oder nicht, es ist so oder es ist nicht so?
Ja, das ist ja also die bestimmende Frage der letzten 20 Jahre.
Ja. Also dass es heutzutage länger dauert, das ist schon klar.
Okay. Ja.
Ich meine, was ist, wie lange hat es gebraucht, diesen Beschleuniger da in Zern zu bauen, nicht? Und seine Frage, ob es noch einmal einen größeren oder einen höher energetischen überhaupt geben kann, wird es niemand zahlen wird, nicht? Außer es fallen einem ganz neue Ideen ein. Solche sind ja unterwegs, nicht? Vielleicht geht eine davon, nicht? Und dann wird es wieder spannend. Ich finde schon auch in Richtung Universum die Tatsache, dass man jetzt Dinge, die knapp nach dem Urknall waren, dass man die jetzt mit dem Beschleuniger was schaut, dass bei ganz kleinen Distanzen wieder interessante Informationen für ganz große Distanzen kommen. Das ist schon spannend. Ne? Mhm. Das ist auch experimentell.
Ja, Herr Professor Heinrich Mitter, vielen Dank.
Bitteschön.